Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Attraktive Arbeitgeber. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, das ich tatsächlich doch lange Zeit jetzt auch vernachlässigt habe. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass ich heute eine Expertin hier habe, die sehr viel dazu sagen kann. Es geht um das Thema internationale Fachkräfte und ja, inwiefern Unternehmen hier eben sich auch speziell für internationale Fachkräfte attraktiver machen können. Und ja, was man da alles so wissen sollte, das Thema ja, ist ein bisschen umfangreicher und da bin ich auch sehr gespannt, was meine Podcast-Gästin heute uns dazu sagen kann und möchte. Es ist die Tina Stavemann. Sie ist Beraterin für Willkommenskultur. Das hört sich auf jeden Fall schon wirklich richtig klasse an. Hallo, liebe Tina.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Ja, weil wie gesagt, na, ich fühle mich schon so ein bisschen ertappt. So, irgendwie hast du dieses Thema nicht so richtig auf dem Plan gehabt. Oder, also ich glaube, es ist jetzt bestimmt schon 2 Jahre her, mal in einem anderen Zusammenhang mal doch eine Folge gehabt. Aber ja, das müsste man doch noch mal öfter auch beleuchten, das Thema. Und ja, speziell den Bereich, den du ja auch so bedienst, bearbeitest, also dass es eben um internationale Akademiker, Akademikerinnen und auch speziell so im MINT-Bereich geht. Also ich denke mal, genau. Da ist der Bedarf tatsächlich ja sehr groß und ja, doch nicht ganz so einfach vielleicht. Aber bevor wir starten, dann wäre es erstmal schön, ein bisschen was zu dir zu erfahren. Nimm uns doch mal mit. Ja, wie bist du denn jetzt auch dazu gekommen, genau diesen Bereich jetzt auch zu bearbeiten?
Ja, für mich fühlt sich das an, als würden sich jetzt so viele Teile meiner beruflichen Laufbahn so zusammenfügen. Also ich habe eine ganze Weile im Bereich Medizintechnik gearbeitet, immer marketingseitig, bei 2 Hidden Champions, die unterschiedliche Produkte hergestellt haben in ihrem Bereich, und bin wirklich ganz am Anfang meiner Berufslaufbahn in diese Branche reingeraten. Ich hätte mir die auch selbst gar nicht ausgesucht, aber habe dann trotzdem total Feuer gefangen, weil ich mich grundsätzlich auch für Gesundheitsthemen interessiere und bin der Branche im weitesten Sinne auch treu geblieben. Ich habe dann fast 20 Jahre in den Bereichen Marketing, Business Development und HR gearbeitet. Und bin dann vor knapp 7 Jahren im Potsdam Science Park eingestiegen, habe dort nochmal was anderes machen wollen. Also ich wollte mehr auf der B2C-Seite arbeiten und auch internationaler, und habe dann die internationalen Wissenschaftler von 3 Max-Planck-Instituten praktisch beim kompletten Relocation-Prozess unterstützt. Und dadurch, dass die mich dann schon kannten, sind die ganz natürlich auf mich zugekommen und haben mich um Unterstützung gebeten, wenn es um den Wechsel von der akademischen Welt in die Industrie ging. Und so bin ich praktisch durch meine Klienten ins Karriere-Mentoring gekommen. Und das hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und die Wissenschaftler von den 3 Instituten waren eben auch alle aus den MINT-Fächern. Und ich habe in der Position knapp 1000 Leute aus 69 Nationen beraten. Und habe dann im letzten Jahr nach einem Sabbatical in Brasilien entschieden, dass ich mich selbstständig machen möchte in dem Feld. Und ich hatte zuvor auch schon mal eine Ausbildung zum Demografielotsen gemacht, die da natürlich auch so mit reinspielt, weil das Thema Demografie und internationale Fachkräfte kann man nicht getrennt voneinander sehen. Und hatte auch eine Ausbildung zum Personal Coach gemacht, und so hat sich dann irgendwie jetzt im letzten Jahr so alles zusammengefügt.
Ja, perfekt, genau. So soll es sein, ja. spannend, auch Demografie, Lotsin, ne, das kennt man vielleicht auch nicht unbedingt. Magst du vielleicht dazu ein bisschen kurz was sagen?
Gerne. Ja, also das war eine Ausbildung, die habe ich vor knapp 15 Jahren gemacht. Mhm. Also auch damals war das Thema Demografie eigentlich in verschiedenen Kreisen schon sehr heiß. Aber ich muss gestehen, auf Unternehmensseite hat das wirklich keinen interessiert. Alle haben noch gedacht, ach ja, das geht irgendwie an uns vorbei. Das ist noch weit, weit hin. Heute sehen wir das dem nicht so vor. Und in der Ausbildung selbst ging es eher darum, den Transfer hinzubekommen von älteren Mitarbeitern auf jüngere Mitarbeiter. Also es ging sehr viel um Wissenstransfer und es ging aber da auch darum, gerade auch in KMU seine Personalplanung strategisch aufzubauen, also wirklich auch zu wissen, wann geht denn jemand in Rente und wie viel Wissen trägt der denn eigentlich, weil die Jobbeschreibung ist eine Sache, aber wie viel Wissen der vom Unternehmen trägt und wie angesehen der bei den Teammitgliedern ist, das erfährt man nur, wenn man mit den Teammitgliedern spricht. Erst dann bekommt man mit, was der wirkliche Wissensschatz eines Mitarbeiters ist. Und wenn der flöten geht, weil man den Ausstieg nicht richtig plant, dann fehlt da einfach von heute auf morgen sehr, sehr viel implizites Wissen, was nirgendwo festgehalten ist.
Ja, jetzt müssen wir eigentlich gleich zwei Podcasts aufnehmen. Das Thema ist ja aktuell wie sonst was. Das machen wir dann auch, ja? Wir haben jetzt das Thema heute internationale Fachkräfte. Ich meine, das, wie du ja schon sagst, das kann man ja nicht voneinander trennen. Man kann und sollte ja vielleicht auch dort, wo es geht, das eine mit dem anderen ja dann auch verbinden. Also diesen Wissenstransfer. Das verspreche ich jetzt mal so an alle hier, die zuhören, dass wir dann eben auch zu dem Thema Wissenstransfer, Demografie und all diese ganzen Dinge, strategische Personalplanung, weil, also ich wundere mich ehrlich gesagt auch immer wieder, reguläre Renteneintritt ist doch quasi eigentlich schon bei der Einstellung bekannt. eigentlich keine Überraschung, aber es ist so häufig so, dass man halt einfach keinen richtigen Übergang schafft, keinen Wissenstransfer und so weiter. Ja, aber da will ich jetzt mal das aufsparen für eine andere Folge. Unbedingt den Podcast abonnieren, falls noch nicht geschehen, damit ihr auch keine Podcast-Folge verpasst, weil da, das nehmen wir uns da doch mal ein anderes Mal nochmal vor. Da kannst du sicherlich viel dazu berichten.
Sehr gern. Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut, okay. Also, wir kommen nochmal zurück und schauen uns mal an, welche Potenziale, Chancen denn eben jetzt auch aus deiner Sicht für Unternehmen da sind, wenn sie sich speziell attraktiv machen, und dann auch als nächstes die Frage, wie macht man sich attraktiv, aber also warum sollte man sich überhaupt mit diesem Thema beschäftigen, dass man internationale Fachkräfte anzieht, anwirbt und auf sich aufmerksam macht überhaupt,
Ja, der eine Punkt ist, und um den kommt wirklich kein Unternehmen drumherum. Also selbst wenn jetzt alle Teilzeitkräfte in Vollzeit arbeiten würden und Unternehmen überhaupt ältere Mitarbeiter ab 50 plus aufwärts einstellen würden, wenn wir dieses ganze Potenzial nutzen würden, selbst dann rennen wir in eine Fachkräftelücke. Also wir brauchen Zuwanderung, da führt überhaupt gar kein Weg dran vorbei und wir brauchen eine hohe Rate, also es sind 400.000 Personen pro Jahr netto, die wir benötigen in Deutschland, um das Rad am Laufen zu halten sozusagen. Jetzt kommen noch weitere Herausforderungen hinzu, die globale Situation, die sich wahnsinnig schnell verändert, und die künstliche Intelligenz, die jetzt auch noch mit reingrätscht. Also wir müssen da einfach ganz andere Qualitäten mit in unser Unternehmen holen und Herangehensweisen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und zum Beispiel wurde jetzt vor, ich glaube, es ist 2 Wochen her, wurde dieses Abkommen mit Indien abgeschlossen, damit es dort eben auch viel mehr Handel und Kooperation mit Indien und Deutschland gibt. Dasselbe mit dem Mercosur-Abkommen. Da sprechen wir dann von den südamerikanischen Ländern, also Brasilien, Uruguay, Argentinien, Venezuela und das fünfte, Paraguay. Und da wird es in Zukunft viel mehr Verknüpfung geben, auch aufgrund der Lage mit den USA. Und wenn man mit diesen Ländern interagieren möchte, braucht man interkulturelles Wissen.
Mhm.
Denn ohne das funktioniert überhaupt
mhm.
nichts.
Mhm.
Und da kann man selber denken, dass man gerade hier in einem richtig guten Business-Meeting ist und verkennt total die Situation und hat eigentlich die Tür schon geschlossen, bevor sie richtig auf war. Das heißt, internationale Fachkräfte können an der Stelle wahnsinnig helfen, da in gute Gespräche zu gehen mit diesen potenziellen Partnern. Und was man nicht außer Acht lassen darf, ist, dass die Menschen, die zu uns nach Deutschland kommen, in der Regel aus kollektivistischen Gesellschaften kommen. Das heißt, die Gruppe ist wichtiger als das Individuum. In Deutschland ist das genau umgekehrt. Nein. Wir sind eine sehr individualistische Gesellschaft. Und mit dieser kollektivistischen Gesellschaft geht aber auch einher, dass viele der Menschen dass Beziehungen einfach sehr viel wichtiger sind, grundsätzlich. Dass die langfristiger auch geknüpft werden. Diese Menschen sind oft risikofreudiger. Also das sieht man schon alleine daran, wie viele Leute alleine mit der Chancenkarte, mit diesem speziellen Visum nach Deutschland einreisen. Die waren vorher noch nie in Deutschland und kommen hierher, um sich ein neues Leben aufzubauen. Ich habe einige davon in meinem Umfeld und finde das Wahnsinn und wie mutig die sind. Und auch das Thema Flexibilität. Also das sieht man ja auch schon alleine daran, ne? Sich wirklich in ein Flugzeug zu setzen, in ein anderes Land zu fliegen, um sich dort ein Leben aufzubauen. Das erfordert einfach wahnsinnig viel Flexibilität und Mut. All diese Faktoren, an denen kranken wir als Deutsche etwas, weil es ging uns einfach viele, viele Jahre sehr, sehr gut. Und das sind aber genau die Kriterien und Qualitäten, die wir eigentlich heute brauchen, um in diesem Wettbewerb, in dem globalen Wettbewerb bestehen zu können.
Ja, du hast es so ganz beiläufig irgendwie erwähnt, aber jetzt würde ich doch nochmal fragen wollen, was bedeutet denn interkulturelles Wissen?
Interkulturelles Wissen heißt erstmal, sich dessen bewusst zu sein, dass unterschiedliche Kulturen anders funktionieren, und zwar in jedem einzelnen Lebensaspekt, das von der Art und Weise, wie man sich begrüßt, bis zu wie man Businessbeziehungen aufbaut, welche Art von Gesprächen man führt, etc. pp. Also nur mal so als Beispiel, wenn man in Brasilien in ein Business-Meeting geht, dann unterhält man sich erstmal ungefähr nur so eine halbe Stunde oder auch länger nur darüber, wie geht's der Familie, was hat man am Wochenende gemacht, war man beim letzten Fußballspiel, wer hat denn da gewonnen? Es geht überhaupt nicht ums Business.
Okay.
Nicht mit einem einzigen Wort. Kommt man als Deutscher dahin und fängt sofort an, so ganz effizient übers Business sprechen zu wollen, hat man sich aus dem Rennen geschossen, bevor das Rennen für einen überhaupt angefangen
okay.
hat.
Disqualifiziert.
Disqualifiziert, genau. Mhm. Und so hat jedes einzelne Land spezielle Regeln. Mhm. Also es gibt natürlich, es gibt verschiedene Dimensionen, die man so miteinander vergleichen kann, interkulturell und global, wo man so ein bisschen sieht, okay, wo steht Deutschland, wo steht das andere Land, mit dem ich Geschäft machen möchte. Und es ist wichtig, so eine grundsätzliche Idee davon zu haben, dass es Unterschiede gibt, Aber wenn man dann in speziellen Märkten unterwegs ist, ist es auch extrem wichtig, speziell Wissen sich für diesen Markt anzueignen.
Okay, ja, da kommen wir ja dann auch gleich drauf, was du ja da speziell auch anbietest als Unterstützung, weil auch dafür bist du ja da, ne? Das ist ja mitunter auch die Idee meines Podcasts, ne? Das eine oder andere hier einfach in die Welt zu bringen, die ne, der eine oder andere halt hört und sich denkt, ja, endlich habe ich jetzt hier auch mal Ansprechpartner oder ne, irgendwo jemanden, der mich da unterstützen kann, weil man muss das ja sagen, ehrlicherweise, ich merke es ja auch, jeder merkt es sicherlich, also die Welt wird ja nicht einfacher. Ne? Also es wird ja einfach schon komplizierter und man kann unmöglich alles irgendwie selber machen oder wissen, aber dafür gibt's ja eben Menschen, die Spezialisten in ihrem Bereich sind und ja, die muss man sich halt für die verschiedenen Themen dann eben heranholen. Ja? Also kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ein, zwei Sachen noch vielleicht davor. Ja, jetzt hast du schon so doch ein gewisses Bild aus meiner Sicht schon aufgemacht, ne, wo man sich das so vorstellen kann, wie, na, wie groß und unterschiedlich die Welt eben ja auch ist und was wir ja, sagen wir mal, Stand heute ja noch, sage ich, vielleicht haben, ist ja doch die Sprachbarriere, die neben der Kultur, der Herkunft, also der ja, Gewohnheiten, die man eben hat in seiner Heimat, ja schon erstmal so diese erste, dieser erste Kontakt über die Sprache ja ist. Und ja, was kannst du denn sagen zu dieser Sprachbarriere?
Also dadurch, dass ich ja mich auf Akademiker spezialisiert habe, spreche ich mit meinen Klienten sowieso Englisch. Das heißt, natürlich, wenn Unternehmen sich weigern, Englisch zu sprechen, dann fängt da natürlich schon die Sprachbarriere an. Mein Ansatz heute, aber auch wegen der Dringlichkeit ist, wir können uns das als Nation nicht mehr leisten, zu sagen, du musst mindestens ein B2 oder C1 Level Deutsch sprechen, weil bis man das erreicht hat, dauert es ungefähr 8 bis 10 Jahre.
Wenn man nicht in Deutschland ist vor allem, ne?
Genau, ich meine jetzt, wenn man schon in Deutschland ist, braucht es ungefähr 8 bis 10 Jahre, bis man auf dem Level angekommen ist und dann muss man auch schon viel Kontakt zu Deutschen haben, also auch in einer deutschen Community unterwegs sein, was ja auch schon nicht immer einfach ist, sich das aufzubauen. Und wir als Deutsche müssen auch unsere Englischkenntnisse aus der Schublade holen. Also mein Ansatz wäre tatsächlich in Unternehmen sowohl Englischkurse für die deutschen Mitarbeiter anzubieten, als auch Deutschkurse für die internationalen. Zusätzlich gibt es natürlich jetzt mit AI auch die Möglichkeit, wenn man jetzt Dinge erklären muss und das sind wiederholbare Prozesse, dass man damit Avataren arbeitet. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter, gangbarer Weg und da kann man alle Sprachen der Welt nehmen und da würde ich dann auch wirklich drauf zurückgreifen, weil es natürlich immer einfacher ist, in der Muttersprache etwas zu verstehen, auch auf tieferen Ebenen zu verstehen als in der ersten oder zweiten Fremdsprache. Und soweit ich weiß, hat jetzt kommt hier Spoiler-Werbung. Apple einen neuen Kopfhörer rausgebracht Anfang des Jahres. Ich habe den aber auch noch nicht getestet. Der simultan übersetzt. Also wenn man diesen Kopfhörer auf hat, dann hört man sozusagen das, was gesprochen wird im Außen, im Ohr, in der Sprache, die man vorher ausgewählt hat.
Spannend. Das würde ich auch mal gern austesten.
Kann natürlich, genau, das kann natürlich extrem helfen, da Kommunikation zu vereinfachen.
Ja, ist die erste Barriere schon mal auf jeden Fall irgendwo etwas weggeräumt. Also ich denke auch, und das ist für mich wirklich auch so ein bisschen ein Wunsch irgendwo, ne, dass die Technik diesen Bereich hier uns erleichtert. Ne? Weil das wäre natürlich irgendwie toll, ne, wenn irgendwie alle Sprachen einfach so gesprochen werden können und alle verstehen, ja. Ja, also ne, der Hinweis, klar, auf Englisch so viel wie möglich eben dann auch zu machen. Aber es ist schon so, ne, also kann ich jetzt eben aus eigener Erfahrung sagen, wenn man es halt bislang nicht gebraucht hat, jetzt im Business-Kontext, ne, dann hat man es halt nicht gemacht. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt im Urlaub ein bisschen Englisch spricht oder halt eine Fachkonversation oder was auch immer da auf Englisch machen muss. Aber es ist gut und auch aus meiner Sicht relativ einfach lernbar, wenn man ja da Grundlagen hat und nicht bei Null anfängt. Ja. Und ich denke, dass es wirklich gut investiert, die Zeit und ja auch natürlich etwas Geld, auch auf Unternehmensseite, hier eben in Englischkurse, die eben dann ja auch angewendet werden. Ne? Weil das ist ja häufig das Problem bei Sprache, dass man die so losgelöst von der Anwendung lernt. Und das ist natürlich nicht so sinnvoll. Ne? Aber wenn man sie eben anwenden kann, weil man dann Kolleginnen hat, die eben aus anderen Ländern kommen, dann hat es eine ganz andere Wirkung, ja. Mhm.
Ja. Und was ich auch noch einen wichtigen Faktor finde, ist, dass man, indem man Englisch lernen muss, ungefähr 10% des Gefühls selber erfährt, wie es ist, sich in diesem Kontext, in so einem Kontext zu bewegen. Und für einen Deutschen ist das ja, alles andere ist gleich, Kollegen sind gleich, Fahrtweg zur Arbeit ist gleich, Wohnumgebung, alles ist gleich und es geht nur um diesen winzigen Ausschnitt der Sprache. Und der internationale Kollege, der hat einfach mit sehr viel mehr Veränderungen zu tun als wir. Und ich finde, wir können den Menschen an der Stelle wirklich auch ein Stück weit entgegengehen.
Ja, auf jeden Fall. Und sagen wir, wenn wir jetzt mal andersrum schauen, also wonach schauen denn die internationalen Fachkräfte, wenn sie sich jetzt ja speziell in Deutschland, weil das muss man ja auch sagen, Deutschland ist ja nur ein mögliches Land, wo sie hingehen können. Ne? Ja. Also wonach schauen sie, wenn sie das Land aussuchen, aber jetzt sagen wir mal, wenn wir über Arbeitgeber sprechen, wonach schauen sie und bedeutet wiederum, was kann denn ein Unternehmen eben auch tun, damit es da irgendwo die Nase vorne hat?
Also ich glaube, was Unternehmen mitdenken müssen, ist, dass es einfach eine ganzheitliche Integration dieser Personen braucht. Und das wird durchaus wertgeschätzt und als attraktiv angesehen. Also Internationals gehen in der Regel in die großen Städte, allen voran Berlin. Mhm. Berlin, Hamburg, München, wenn die sich nach Deutschland orientieren. Viele wissen gar nicht, was es für spannende Unternehmen eher im ländlichen Raum gibt. Da kommen die gar nicht drauf. Wie auch. Mhm. Hätten aber total Interesse, sich auch dorthin zu orientieren. Aber dann geht das Thema Leben los. Also wo finde ich eine Wohnung? Wie mache ich das mit meinen Kindern eventuell, mit meiner Frau? Wie kommen die da an? Gibt es also alles, was das Leben so bereithält an Fragestellungen, wird dann praktisch neu aufgerührt, ne? Und da braucht es Unterstützung. Und das ist etwas, womit ein Arbeitgeber sich wirklich attraktiv machen kann, wenn er an der Stelle Unterstützung bietet. Weil man darf nicht unterschätzen, die Menschen, die hierher kommen, wenn wir uns jetzt die Maslow'sche Bedürfnispyramide anschauen, die untersten drei Ebenen dieser Pyramide beziehen sich auf das soziale Umfeld, auf ganz grundsätzliche Sicherheitsfaktoren, also Stoffwechsel haben, atmen können etc. Aber die nächste Säule ist eben Unterkunft. Mhm. Und ein Dach über dem Kopf zu haben, sich dort wohlzufühlen, emotionale Sicherheit. Diese drei Säulen, die Basissäulen, brechen komplett weg, wenn jemand nach Deutschland kommt. Mhm. Nur die obersten zwei Bedürfnisebenen deckt Arbeit ab. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass Arbeitgeber die ganze Pyramide mitdenken und da Unterstützung bieten, weil das einfach Faktoren sind, nach denen Internationals auch schauen, abgesehen von was stellt der Anbieter her? Was sind die Aufgabengebiete dort? Passe ich da rein mit meinen Skills, die ich mitbringe?
Hm. Ja, also ich überlege schon jetzt, während du erzählst, ne, hier was Persönliches sozusagen zu berichten. Irgendwie scheinbar wiederholt sich die Geschichte. Also ne, ich habe ja griechische Wurzeln und bin ja quasi in Deutschland in der dritten Generation. Also heißt, irgendwann mal ist mein Opa nach Deutschland gekommen. In den 70er Jahren war noch Ende 60er Jahre sogar. Und da war es ja eben so, dass dann auch die Unterkunft eben bereitgestellt wurde. Na, ich weiß es noch, dann war ich ja kleines Kind, da waren wir ja dann auch zu Besuch und da war dann praktisch ja so ein, weiß ich nicht, 8 oder 10 Familienhaus sozusagen, na, mehrere Stockwerke, wo dann eben ja die Gastarbeiter, wie es ja damals hieß, eben nach Deutschland gekommen sind und hier dann gearbeitet haben und die Unterkunft hatten und na, in eben in das ganze soziale Gefüge eingebunden waren, was dann auch wunderbar funktioniert hat. Ja, und so ist es. Ich bin ja hier in Süddeutschland, na, da haben wir Daimler und die ganzen Automobilindustrie hier. Also da gibt es ja noch ganz viele von diesen Werkswohnungen, na, wo eben halt eben das auch so war. Und ja, wie gesagt, na, so in die Richtung geht es ja dann jetzt auch wieder. Na, also
ja. Ja. Auf jeden Fall, also gerade auch mit dem schwierigen Wohnungsmarkt in größeren Städten, also so Wohnungen zu haben, erstmal um anzukommen, und dann können die Verträge ja auch auf ein Jahr oder so fixiert sein, aber dass die Familie die Möglichkeit hat, sich von da aus dann was Weiteres zu suchen,
so.
Das ist sehr wichtig eigentlich, ja.
Ja, und vielleicht können wir ja da jetzt eben schauen. Du bietest ja eben speziell hier auch ein Mentoring an. Na, du nennst es ja auch ein strukturiertes Mentoring, Fachkräfteintegration. Das würde mich und hoffentlich ja jetzt auch meine Hörer und Hörerinnen auch sehr interessieren. Was ist das genau und da, wie begleitest du da? Nimm uns da mal gerne mit.
Ja, also mein Ansatz ist eben wirklich die individuelle Situation des Unternehmens verstehen zu wollen. Viele Unternehmen fangen einfach im Doing-Mode an, wie wild zu rekrutieren und alles bereit zu machen, um Leute einzustellen, und stellen dann einfach später fest, okay, da waren jetzt noch so Fallstricke, die hätte ich vorher schon sehen können, damit habe ich mich nie beschäftigt. Deswegen sind bei mir die ersten Teile dieses strukturierten Mentorings, beschäftigen sich wirklich mit der Ist-Situation. Also nachzuschauen, was habe ich überhaupt für Fachkräfte im Betrieb? An welcher Stelle ist es jetzt sinnvoll, jemanden einzusetzen? Welche Skills sollte derjenige mitbringen? Wie kriegen wir das gut integriert mit den Mitarbeitern? Habe ich vielleicht sogar schon Mitarbeiter aus einer bestimmten Kulturgruppe, sodass es Sinn macht, auch in derselben Kulturgruppe jemanden zu suchen? Also Fragestellungen, über die man sich sonst oftmals nicht so Gedanken macht, die schiebe ich sozusagen voran und unterstütze dann auch einfach interkulturelle Kontexte verstehen zu lernen, sich da ja einfach besser mit zurechtzufinden, Gefühl dafür zu entwickeln, vor allen Dingen auch, wie geht es diesen Menschen, nicht nur in der Arbeitssituation, sondern komplett auf allen Ebenen, weil diese Themen, also man kann das Arbeits-Ich nicht von dem persönlichen Ich da trennen. Das ist miteinander verbunden. Und mir geht es eben darum, Unternehmer strukturiert durch diesen Prozess durchzuführen, eben auch dann später, wie wird die Person integriert im Unternehmen, in der Region. Wie werden Familienmitglieder eventuell mit integriert, etc. pp. Und es ist ein 8-Wochen-Programm und es gibt eine Session pro Woche, wo ich durch den Prozess durchführe. Ich arbeite auch mit verschiedenen Partnern zusammen und mir geht es eben darum, auch aufzuzeigen, wo sind noch Ansatzpunkte, wen muss ich noch mit ins Boot holen, weil es ist nicht mit einer Person getan. Es sind so viele unterschiedliche Bereiche, wo man sich dann wieder Experten reinholen sollte.
Geht dass ja auch ich um dann Arbeitserlaubnis und solche Dinge, ne?
Genau, dass ich dann eben auch verweise, ne, was ist jetzt der nächste Schritt, wo muss ich mich da hinwenden, wie ist das mit einem anderen Bereich vielleicht wieder verknüpft, weil man kann diesen ganzen Prozess nicht in Silos denken, das ist alles immer irgendwie miteinander vernetzt, leider Gottes.
Aber ist ja super. Genau. Das heißt, dann hat man dich quasi als zentrale Stelle, die an andere Stellen halt weiterführt, weil das ist ja häufig tatsächlich der Punkt, der dann auch für viele so ein undurchsichtbares Durcheinander vielleicht irgendwie ist oder wo man sich da nicht rantraut oder was auch immer. Ne? Und das ist ja wirklich eine riesige Unterstützung dann. Und eben das, was wir hatten, dieses interkulturelle Wissen, das gibst du sicherlich da auch mit.
Ja, das ist ganz vorne mit dabei. Ja, genau. Das interkulturelle Wissen ist ganz wichtig, um besser verstehen zu können, auch in welcher Position die Fachkraft ist, die kommt.
Ja, super. Also ich verlinke das natürlich in den Shownotes sehr gerne, auch den Kontakt zu dir und direkt eben auch die Infos zu dem Mentoring, dass man eben bei dir direkt buchen kann. Und ich kann da wirklich auch nur animieren und nehmt euch die Unterstützung. Also ne, die Tina hat hier einfach große Erfahrung mit so vielen Internationals, die sie da eben schon begleiten durfte. Ne? Und da kann man aus diesem Erfahrungsschatz einfach nur schöpfen und ja, sich einfacher machen. Ne?
Ja, es geht wirklich darum, es sich einfacher zu machen und sich nicht alles selber zusammensuchen zu müssen. So, ne?
Ja, schön. Magst du denn noch etwas ergänzen, wonach ich vielleicht jetzt auch gar nicht gefragt habe, du aber denkst, es wäre jetzt noch super wichtig, dass das noch hier angesprochen wird?
Ja, einen Punkt habe ich tatsächlich noch. Und zwar wird oftmals von deutschen Unternehmern vermutet, dass Internationals, also dass Deutschland für Internationals auf Platz 1 steht, wenn die sich darüber Gedanken machen, wohin die auswandern möchten. Und gerade Akademiker, den Zahn muss ich leider ziehen. Und dessen müssen wir uns bewusst werden. Deswegen sage ich das, auch wenn das unschön ist. Aber es gibt eine Studie, die wird jedes Jahr durchgeführt von dem größten Expat-Netzwerk. Internations heißt das. Verlinken wir auch in den Shownotes. In der Studie von 2025 ist Deutschland als Auswanderungsland für Expats, also eher Akademiker, auf Platz 42 von 46.
Oh je.
Jetzt erinnere ich nochmal an, wir brauchen 400.000 Personen pro Jahr netto. Und die Akademiker, die haben natürlich viel mehr Möglichkeiten. Die können nach Spanien gehen, nach Italien, in irgendein anderes Land, was attraktiv ist, wo auch vielleicht das Wetter noch ein bisschen besser ist, die Leute freundlicher sind. Also wir als Deutsche sind eigentlich jetzt eher aufgefordert, uns an die eigene Nase zu packen und an unserer eigenen Kultur auch etwas zu verändern, damit diese Menschen überhaupt zu uns zum Arbeiten kommen möchten.
Ja, sehr schön, Tina, also, dass du hier nochmal Klartext sprichst, aber ich glaube, es ist auch, also wirklich Stand heute, ist es erforderlich, ne? Irgendwo dieses Wachrütteln und mal irgendwie von der rosa Wolke runterkommen. Auf die Realität. Ne? Also danke dir dafür. Und ich hoffe, das hat vielleicht jetzt auch nochmal den letzten Schubs gegeben. Meldet euch bitte sehr gerne bei Tina. Na, sie kann da ganz toll unterstützen und das kann nur ein Gewinn sein. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Tina, und wir haben quasi schon eine Verabredung für den anderen Podcast noch.
Super, machen wir.
Also vielen lieben Dank und mach's gut.
Danke dir. Ja, bis bald. Ciao.
Und an alle nochmal der Hinweis, teilt doch bitte den Podcast an all diejenigen, für die genau dieser Inhalt jetzt auch nochmal wichtig wäre, weil da ist doch das Wachrütteln an mehreren Stellen, glaube ich, erforderlich. Ja, also vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao, danke.